Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 21. April 2023. Das Wochenende steht vor der Tür. Andreas ist aufgeregt, denn naja, es soll schönes Wetter werden und das heißt natürlich Gartenarbeit. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, das heißt Gartenarbeit, aber unter diesen Umständen macht man das natürlich sehr gerne. Ja, wir erwarten ein wunderbares sonniges Wochenende. Zurzeit haben wir noch ein paar Wolken über den blauen Himmel, aber wir sehen ganz hinten auf der anderen Uferseite momentan schon ganz große Sonnenstrahlen, die dort rauffallen und das ganze Land in ein wunderbares goldgelbes Licht eintaucht. So soll es sein. Und so freuen wir uns heute und schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid, auch von mir. Andreas, wir haben ja vor 2,5 Jahren hier berichtet, du hast immer wieder Informationen bekommen, dass das Logistiksystem in Deutschland umgestellt werden soll. Das Ganze lief unter dem Titel, unter dem Geheimtitel Operation Sunrise. Und diese Operation Sunrise, die scheint jetzt Formen anzunehmen, auch in der Öffentlichkeit. In welchem Zusammenhang? Das ist sehr spannend, nämlich in dem Zusammenhang, was Bar- bzw. Strichcodes angeht, die auf sämtlichen Produkten drauf sind, die wir so kaufen. Ob das Lebensmittel sind, ob das Bekleidung ist, ob es Bücher sind. Überall findet man diese Strichcodes oder Barcodes. Und die haben 50 Jahre lang gegolten, sind immer weiterentwickelt worden. Bislang waren es 12-stellige Kombinationen. Und das Ganze soll jetzt verändert werden, überführt werden in die Operation Sunrise 2027, so heißt das. Und das meldet das US-Nachrichtenportal Axios. Demnach will man erfahren haben, dass dieser auf Produktpackungen enthaltene Strichcode komplett verschwinden soll und ersetzt werden durch verschlüsselte Informationen von sogenannten 2D-Codes. Und hierzu zählen auch die sogenannten QR-Codes. Und dieser Terminus ist vielleicht hierzulande noch ein gängigerer Begriff, aber das ist es, worauf wir uns jetzt einstellen sollen.
Ja, wir werden ja immer wieder gefragt, wo ist denn jetzt eure Operation Sunrise geblieben? Wir berichten seit 2 Jahren immer wieder darüber. Wir haben vor 2 Jahren intensiv darüber berichtet, haben dann ein wenig zurückgezogen, weil die Operation Sunrise natürlich nach wie vor agendamäßig durchläuft, die unter anderem auch die logistische Abhängigkeitsmachung der Menschen zum Ziel hat. Das ist ganz wesentlich. Wir haben uns in letzter Zeit relativ zurückgehalten mit dieser Begrifflichkeit, auch um natürlich die Menschen zu schützen, über die wir natürlich unsere Informationen nach wie vor weiter erhalten, aber wir dann einfach nicht darüber sprechen. Jetzt ist es natürlich sehr auffällig, dass ausgerechnet der Begriff sogar Operation Sunrise, das wundert mich, 2027 heißt das, jetzt ganz bewusst eingesetzt wird. Das heißt, hier eventuell die Qualität jetzt auftaucht, dass es jetzt auch an die Oberfläche offiziell kommt.
Das Ganze, so berichtet das Nachrichtenportal Axios weiter, soll von der Non-Profit-Organisation GS1 US gesteuert werden. Und die sind direkt zuständig für das Programm Sunrise. Vereinfacht gesagt, um es mal zu erläutern, soll ab 2027 dann nur noch mit den neuen Codes an Kassen gearbeitet werden. Nur die sollen dann noch akzeptiert werden. Heißt also, bis 2027 soll das Ganze in trockenen Tüchern sein. Und das Ganze weltweit. Und statt dem bisherigen 12-stelligen Barcode soll dann gewechselt werden zu quadratischen Zeichen. Damit würde unterdessen eine echte Supermarkt-Ära beendet werden, heißt es. Nämlich, wie gesagt, seit fast 20 Jahren war es der bisherige Code, der fester Bestandteil gewesen ist bei den Produktverpackungen. Warum kommt es jetzt zu diesem Wechsel? Auch hier wird Auskunft darüber gegeben, denn diese neuen 2D-Codes sollen viel mehr Informationen für Verbraucher, aber vor allem auch für die Geschäfte teilen. Und es heißt, also man spricht davon natürlich Sachen Kundensicherheit, da muss der Code dann eine wichtige Rolle spielen. Und interessant ist bei der ganzen Sache, wo fängt man an? Wie beginnt man diese Sunrise-Operation 2027 in die Läden zu bringen? Ja, weltweiter Vorreiter ist mal wieder ein deutsches Unternehmen, ein fränkisches Traditionsunternehmen, das wir alle kennen. Das ist die Firma Puma. Und Puma soll eins der ersten Unternehmen sein, welches diese neuen Barcodes verwenden will, vorerst jedoch in den amerikanischen Geschäften und Produkten. Und wir kennen alle Puma aus Herzogenaurach, weltbekannt, ist nicht mehr nur die kleine Schwester von Adidas. Ja, und konkret will Puma dann in den neuen Codes festhalten folgende Informationen, aus welchem Material beispielsweise Turnschuhe gefertigt wurden, Herkunft, wahrscheinlich geht es dann auch um die Lieferkettengesetze, ist das alles menschengerecht, wie da produziert wird. Also Andreas, man kann davon ausgehen, dass da eine neue Ära beginnt.
Ja, das kann man so sehen und vor allem ist interessant hier, dass hier natürlich nur förderlich wirkende Argumentationen gebracht werden, um den Begriff jetzt, nämlich diese Operation Sunrise, salonfähig zu machen. Und im Nachhinein geht es bei dieser Operation und ich kann euch allen nur empfehlen, geht mal zurück in das Jahr Dezember 2021 zum Beispiel mal, Oktober, November, Dezember. Dort findet ihr einige von unseren Podcasts, wo genau die Dinge beschrieben wurden, die jetzt genau kommen. Und für uns ist das so, dass wir damit erkennen, okay, das ist auch was unsere Informationsqualität anbelangt, die wir bekommen, ganz wichtig. Dort finden wir das alles. Letztendlich geht es bei dieser Operation Sunrise, vielleicht das nochmal für diejenigen, die da jetzt gar nichts mit anfangen können, die später dazugekommen sind, um eine logistische Komplettüberwachung. Das heißt also, dass man nach diesen Mustern dieser elektronischen Zuordnung zum Beispiel auch dafür sorgen kann, wenn es einen Ort gibt, in dem zum Beispiel viele Querdenker sind, dass die dann zum Beispiel weniger versorgt werden mit entsprechenden Grundnahrungsmitteln zum Beispiel als andersrum. Also das sind schon ziemlich haarige Geschichten und man wundert sich immer wieder, wie das dann doch hinter den Kulissen weiter durchgeführt wurde. Wir haben das ja die ganze Zeit auch beobachtet, ohne darüber zu berichten. Aber jetzt sehen wir natürlich auch, dass alle Firmen offenbar, selbst diese mittelständischen Betriebe, das sind ja mittlerweile schon Großbetriebe, heute gelten sie als Mittelstand wie Puma, die denn da mitmachen. Und man kann hier immer auch nur immer wieder deutlich sich vor Augen führen. Der Bürger hat es natürlich in der Hand, inwieweit Unternehmen unterstützt werden weiterhin, nämlich durch seine eigenen Kaufgepflogenheiten, oder man eben halt auch eventuell dagegen ein Zeichen setzt. Das haben wir ja gesehen bei Budweiser beispielsweise, dass allein eine Werbung ausgereicht hat, um da eine Situation zu schaffen, die Budweiser schwer geschädigt hat. Auch wenn es da viele verschiedene Verschwörungstheorien zu gibt. Aber erst einmal ist es so, die Qualität von Operation Sunrise geht weiter. Und wir werden jetzt in Zukunft dann auch wieder darüber reden können. Denke ich zumindest.
Auf jeden Fall ist spannend. Ich habe mal, während du hier ausgeführt hast, nachgesehen. Wir haben zum Beispiel am 20.01.2022 einen Sonderpodcast ausgestrahlt, also es ist ein gutes Jahr her. Mhm. Da geht es um neue Informationen zur Operation Sunrise und wir haben es umschrieben mit den Worten diktatorischer Umbau zur Digitalisierung bereits in vollem Gange. Und die Bundesregierung hatte auch diese Operation Sunrise in diesem Zeitraum freigegeben. Das heißt, von allen Behörden wurde diese Sunrise 2027 gestartet. Und es ging ja damals darum, Andreas, auch um Informationen zum Thema Logistik in Deutschland, Verteilung von Waren. Es ging in diesem Rahmen um Covid, um die Maßnahmen, um Lebensmittelzuteilungen und so weiter, aber eben um die umfangreiche Digitalisierung des gesamten Lebens. Und man kann sich ja jetzt fragen, okay, diese Maßnahmen mit Covid, das ist ja alles beendet. Wieso dann jetzt trotzdem so etwas?
Naja, ich denke mal, man wird weiter mit der Panikmache arbeiten. Das sind ja die wesentlichen Elemente, um Menschen von Neuerungen zu überzeugen, indem man ihnen Angst macht. Wir wissen genau, zu der Zeit 22, da ging es um die G-Regeln, da ging es um diese Eintrittskriterien, da ging es um die Problematik der Impfpflicht bis hin zur Diskussion eines Impfzwanges. Das heißt, dass man gegen seinen Willen dann eben halt eine solche Spritze reingebrummt bekommt. Das sind ja alles die Faktoren, die damals opportun waren. Und hinter den Kulissen hat man währenddessen die Komplettdigitalisierung der gesamten Logistik und Versorgung der Menschen mit weiter aufgebaut. Und ich kann nur empfehlen, hört euch diesen Podcast einfach mal an vom Januar 2022, also ist jetzt ein Jahr und drei Monate ungefähr her.
Ihr könnt unter der Lupe oben einfach den Begriff Sunrise eingeben, da kommt ihr zu all den Informationen zu diesem Thema. Und du hast gerade gesagt, wir haben dann erstmal zurückgezogen. Ja, wir haben uns zurückgezogen, was das Thema angeht. Nicht das Thema selber, aber man muss dann einfach auch die Dinge entstehen lassen. Man muss abwarten können und dies passiert eben jetzt. Also dieses Programm, wir haben auch heute einen Artikel euch eingestellt dazu von einem speziellen Portal, die eben über solche Dinge berichten. Und da wird ein bisschen näher eben auch erklärt, um was es sich handelt. Und was vielleicht auch noch spannend ist, wenn ihr euch mal um diese NGO GS1 US kümmert, denn die stehen dahinter. Wir werden uns das auch in Ruhe in der nächsten Zeit zu Gemüte führen, um euch dann auch weitere Informationen zu geben. Thema Nummer 1 war dies. Thema Nummer 2, Andreas, der Pleiteticker. Das ist ja ein Portal, das rankt sich um den Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Und die drehen ganz schön auf, was die ARD, was das ZDF angeht, in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und allen möglichen Ministerien. Wir haben schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass viele hochbezahlte und berühmte Journalisten und Reporter und Moderatoren bei ARD und ZDF sich in den Dienst haben stellen lassen von der Bundesregierung und von einigen Ministerien. Und da war die Rede von Judith Rakers und vielen anderen Namen, die genannt wurden, ZDF-Chefin Anne Gelinek, die sich eben als bezahlte Journalisten identifizieren ließen und zum Teil wirklich hohe Summen von der Bundesregierung bekommen haben für Moderationen oder auch für Coachings. Und die Frage ist einfach die ethische Frage, die man hier immer wieder stellen muss. Passt das zusammen oder machen sich die Journalisten damit zum Lakaien oder eben zum vorauseilenden Gehorsamsträger? Und jetzt sind neue Namen, dazu kommen wir gleich, bekannt geworden, sehr, sehr interessante Namen auch. Andreas, nochmal aus ethischer Sicht, es gab ja auch einige Erklärungsversuche von ARD und ZDF. Nein, nein, also das muss man doch ganz locker sehen und das muss drin sein. Wie würdest du das einordnen, wenn ein Journalist, der vielleicht bei der Tagesschau oder den Tagesthemen arbeitet, sich dann bei Ministerien als Stichwortgeber zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel eine Tagesschausprecherin damals in einem Interview mit Olaf Scholz, das war Linda Zervakis.
Naja, damit wird die Objektivität natürlich komplett widerlegt. Da braucht man auch gar nicht diskutieren und sagen, nein, nein, wir bleiben objektiv, wir haben zwar Geld bekommen, aber das haben wir nie in irgendeiner Form genutzt, um uns damit einschränken zu lassen in unserer Darstellung. Das schließt sich in sich aus. So blind kann man ja gar nicht sein, dass man einen solchen Unsinn glaubt. Nein, in dem Moment, wenn jemand bezahlt wird, dann singt er die Melodie, die verlangt wird. Das ist doch ganz logisch. Und wenn ich beispielsweise in einem Medium bin und das ist doch, kennt doch jeder, wenn die Frankfurter Allgemeine oder irgendwelche anderen großen Blätter, nehmen wir mal an, eine Bilanz von Coca-Cola oder von McDonald's oder was auch immer verbreitet und die bekommen dafür unendlich viel Gelder, weil doppelseitige Bilanzen oder Geschäftsergebnisse in Form von Anzeigen gekauft werden. Ja, und entkommt plötzlich raus, dass bei diesen Unternehmen ausgerechnet vielleicht Probleme sind, die man eigentlich journalistisch hinterfragen müsste und die kritisch wären. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Redakteur da ein paar hinter die Hörner bekommt von seinen Verlegern, wenn der sagt, wir wollen das bringen. Der sagt, ihr wisst ja eigentlich, wie viel Geld die bei uns in die Anzeigen reinbringen, da können wir so etwas nicht berichten und wenn, bitte nur ganz, ganz, ganz vorsichtig. Und wir sehen das auch bei dem Spiegel, das haben wir gesehen, wo Millionen Spenden von der Bill und Melinda Gates Stiftung reingegangen sind. Und wenn man dann sagt, wir behalten aber die Objektivität in der Kritik gegenüber dieser Bill und Melinda Gates Stiftung, dann tut es mir leid, dann glaube ich das einfach nicht. So einfach ist das Ganze.
Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Das ist ein altes Sprichwort. Und das hat eigentlich auch immer Gültigkeit gehabt. Andreas, die neuen Namen, die der Pleiteticker jetzt rausgefunden hat, die sind spannend. Das sind nämlich Namen, die, ja, die man gut kennt. Zum Beispiel, wer war es? Ach ja, hier steht es. Also unsere Recherchen ergeben, dass unter anderem ebenfalls für die Bundesregierung tätig war der Journalist 120. Also die sind alle verschlüsselt und die Journalisten vom Pleiteticker, die setzen da einen großen Ehrgeiz rein, um an die Namen heranzukommen, was nicht einfach ist, weil alle auf stur schalten und niemand wahrscheinlich wirklich da gerne hilft. Aber auch dieser Journalist 120 ist enttarnt worden und das ist dein alter Freund Andreas, Johannes B. Kerner. Und Johannes B. Kerner, warum lächelst du eigentlich nicht?
Doch, ich lächle. Doch, 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 doch. Ich mag ihn wirklich gern, Johannes B.
Und er moderierte ja, wie wir wissen, über viele Jahre das aktuelle Sportstudio und vor allem die nach ihm benannte ZDF-Show Johannes B. Kerner. Da kenne ich mich auch ganz gut aus. Und Herr Kerner hat von der Bundesregierung mehrere Honorare erhalten, schreibt der Pleiteticker. Jeweils im November der Jahre 2018, 19 und 22 trat Johannes B. Kerner als Moderator von Musikfesten der Bundeswehr auf. Über die Höhe der Zahlung herrscht Schweigen. Und es wurde bei der Honorarzahlung für den Journalisten 120, also Johannes B. Kerner, Vertraulichkeit vereinbart, heißt es in der ergänzten Antwort der Bundesregierung. Zuvor, wird weiter berichtet, verschleierte die Bundesregierung ihre Aussage hinter einer Generalklausel, die zumindest missverständlich war. Erst in der ergänzenden Antwort wurde das Ministerium präziser. Auf Nachfrage, wie hoch das Honorar ausfiel, äußerte sich das Management des langjährigen ZDF-Moderators bisher nicht. Kerner, und das ist wirklich spannend, ist der einzige von insgesamt 267 Journalisten, über dessen Honorarzahlungen Vertraulichkeit vereinbart wurde.
Also ich kenne den Begriff in der privaten Wirtschaft, da nennt man das schlichtweg Schmiergelder. So einfach ist das Ganze. Da werden nämlich Verschleierungstaktiken dieser geschmierten Personen natürlich logischerweise rauskommen. Ich rede von der privaten Wirtschaft und das schießt mir hier natürlich dabei durch den Kopf. Also in dem Moment, wenn ein offizieller Moderator, und ich möchte hier ganz klar darstellen, es geht hier auf gar keinen Fall, wir wissen natürlich alle, dass du mal eine Situation mit Johannes B. Kerner hast und dass da auf keinen Fall das Beigeschmäckle kommt nach dem Motto, haha, jetzt freut man sich. Nein, es geht hier um einen Sachverhalt. Ich denke daran, dass du zum Beispiel auch bei dieser Aktion von Wagenknecht und Schwarzer, auch Alice Schwarzer beispielsweise, proklamiert hast und auch wenn du mit der auch Schwierigkeiten hattest. Also es geht hier wirklich um eine objektive Darstellung. Aber wenn es heißt, da fließen Gelder an Moderatoren, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und dann werden Vertraulichkeitsklauseln unterschrieben, dann hat das natürlich seinen Grund und es tut mir leid, das hat nicht nur ein Geschmäckle.
Pikant ist es in diesem Zusammenhang, wenn Pleiteticker schreibt, also man muss wissen, beim Pleiteticker arbeiten ehemalige Bildleute, auch von anderen Portalen und Zeitungen, aber vor allem Bildleute. Und das dürfte ja bekannt sein, dass die hemmungslos recherchieren und vor allem auch durch die Art der Formulierung Hinweise geben, wenn sie selber aus vielleicht juristischen Gründen mehr noch nicht sagen können. Also, Direkt nach diesem Satz, Kerner ist der einzige von insgesamt 200 Journalisten, über dessen Honorarzahlungen Vertraulichkeit vereinbart wurde, kommt der Hinweis, im Dezember 2021 äußerte Kerner sich übrigens gegenüber T-Online zu Corona und zu den damaligen Impfdebatten. Und er wird wörtlich zitiert, es bleibt eine individuelle Entscheidung, meinte der Moderator. Rund 80% der Deutschen haben die, wie ich meine, richtige Entscheidung getroffen. Ich bin zweifach geimpft und werde mich bei Zeiten boostern lassen.
Ja, das kennen wir natürlich, wobei das natürlich auch seine persönliche Meinung sein kann. Aber man darf nicht vergessen, welche Vorbildfunktion er als Journalist, als bekanntes Gesicht eben halt hat, indem er sagt, es war eine richtige Entscheidung. Nicht indem er sagt, ich habe mich dazu entschieden, aber jeder muss das für sich selbst bringen, sondern 80% haben sich richtig entschieden. Und das ist eine tendenziöse Berichterstattung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja, und das hat natürlich mit der Bundesregierung gar nichts zu tun. Nein. Und mit seinen Aufträgen für die Regierung, dass er sich dann wie die Regierung eben optimistisch und unterstützend für das Boostern und Impfen ausgesprochen hat. Hat nichts mit nichts zu tun. Der Pleiteticker konnte einen weiteren Namen aufdecken, nämlich dass es sich bei Journalist Nummer 34 um ein sehr bekanntes Gesicht handelt, um den Arzt, Comedian, Moderator Eckart von Hirschhausen. Und Eckart von Hirschhausen moderierte, wie es hier heißt, eine Veranstaltung für das Entwicklungsministerium. Zudem erstellte er einen kurzen Videobeitrag für Social Media, in dem er drei Fragen über die 17 Nachhaltigkeitsziele beantwortet und trat in einem Gespräch mit Maria Flachsbart auf. Für seine Auftritte für das BMZ erhielt Hirschhausen insgesamt 4.812 Euro. Auf Anfrage von Pleiteticker möchte sich das Ministerium nicht äußern, verweist auf den Datenschutz und sagt, eine inhaltliche Beantwortung unserer Frage sei nicht möglich. Dennoch haben sie herausgefunden, dass Journalist 34 Eckart von Hirschhausen ist und er hat eben auch moderiert für Dreisat, für ARD, für WDR und hat in vielen Punkten ganz optimistisch und aufbauend Stellung zum Impfen bezogen und hat zum Beispiel im April eine Veranstaltung moderiert mit dem Titel »Ist der Covid-Impfstoff global gerecht verteilt? COVAX und die deutsche Impfdiplomatie«. Ja, und wie viel Geld er für all das erhalten hat, ist unklar. Er taucht in einer längeren Liste von Journalisten auf, bei denen nicht die einzelnen Honorare, sondern lediglich die Gesamtvergütung aufgeführt wird. Und im Schnitt erhielten die Journalisten insgesamt vom Auswärtigen Amt knapp 2 Millionen Euro. Es heißt hier, wegen seiner Prominenz dürfte eine höhere Vergütung durchaus denkbar sein. Was hier eben auch ins Auge springt, und darüber hatten wir auch schon mehrfach berichtet, Eckart von Hirschhausen ist in der Pandemie wiederholt mit ärztlicher Autorität aufgetreten, hat eine Impfpflicht gefordert. Dies wäre wörtlich eine Erleichterung für viele zögerliche Menschen und es sei besser, Menschen gegen ihren Willen zu impfen, als weiter diese Pandemie der Ungeimpften mit allen Kollateralschäden laufen zu lassen. Ärzten, die sich gegen die Corona-Impfung aussprachen, wollte Hirschhausen damals die Approbation entziehen.
Also ich muss ehrlich sagen, es wundert mich überhaupt nicht, weil ich höre ja sowieso immer relativ genau hin, was die Menschen so von sich geben. Eckart von Hirschhausen war ja mal vor längerer Zeit ein sehr objektiver, auch fröhlicher Mensch. Das ist irgendwie so völlig verloren gegangen und ich habe ihn selber, das ist meine Meinung, als Propagandist mittlerweile wahrgenommen. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass er von der Regierung bezahlt war, übrigens mit Steuergeldern, welches die Bürger zahlen, im Prinzip bekommen jetzt zusätzlich diese Journalisten oder diese Möchtegern-Journalisten oder was auch immer, dann Gelder, obwohl es ja GEZ und so weiter gibt. Also es gibt ja Zwangsgebühren eigentlich schon genug. Also die Milliarden fließen ja schon in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Und dann werden eben halt noch nebenbei Gelder reingesetzt. Die Frage ist, ist, wird das eigentlich von den Rundfunksgebühren abgezogen und holt der Staat sich das Geld wieder zurück oder kommt das noch obendrauf? Also für mich ist ziemlich eindeutig gewesen, dass sich irgendwann eine nicht mehr objektive, mehr oder weniger einseitige, stringente Propaganda da wahrnehmen konnte. Und ich glaube auch so, dass es nicht ganz einfach ist, denn ich vermisse auch so ein bisschen seine Fröhlichkeit.
Ja gut, also ich war ja auch nie ein großer Fan von Eckart von Hirschhausen, aber es macht dann schon ein bisschen sprachlos, wenn man sich nochmal erinnert an eine Meldung. Letztes Jahr im Januar ist sie veröffentlicht worden von Thomas Röper an die Spiegel. Der hatte etwas Spannendes recherchiert und ich lese hier aus der Schweizer Zeitung vor, die das auch zusammengefasst hatte, denn Eckart von Hirschhausen hat im März 2021 1,4 Millionen US-Dollar von der Bill and Melinda Gates Foundation bekommen. Und Röper hatte das ja, wir haben auch darüber gesprochen, damals herausgefunden. Und da heißt es wörtlich, im März 2021 hat die Bill and Melinda Gates Foundation mitgeteilt, dass sie eine Stiftung namens Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen GmbH mit 1,4 Millionen Dollar für einen Zeitraum von 13 Monaten unterstützt, also circa 100.000 pro Monat. Und als Grund wurde für diese Förderung angegeben, das Aufzeigen der Bedeutung von globaler Gesundheit und des Zusammenhangs zwischen planetarischer und globaler Gesundheit.
Das ist also eine GmbH, eine gemeinnützige, aber wir sehen hier eindeutig, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass hier an dieser Stelle ganz klar Gelder geflossen sind. Und es tut mir leid, nochmal, wenn jemand offiziell auftritt und mit diesem objektiven Stempel und vor allem mit dem Hintergrund, dass er mal Medizin studiert hat, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen wirklich komisch und wir sehen, dass es eben in Richtung Manipulation ganz klar hier driftet.
Naja, es ist wie eine medizinische Empfehlung.
Eines noch, du gehst gerade in ein anderes Thema, sehe ich jetzt. Mr. Wissen to go war noch mit dabei. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich gucke mir dieses Mr. Wissen to go regelmäßig an und überprüfe das. Und auch da ist es für mich nicht verwunderlich, dass die mitfinanziert werden von der Bundesregierung, das heißt von deutschen Steuergeldern. Denn mir ist ziemlich deutlich geworden, nachdem ich mir mehrere dieser Sendungen angesehen habe, welche klare Färbung diese Aussagen haben. Ganz klare Färbung. Es wird so als Wissen to go, es wird als objektiv dargestellt mit einem Stempel. Auch da sollte man ganz klar wissen, es handelt sich hier auch eine von der Bundesregierung unterstützte Organisation oder Gruppierung, die hier mehr oder weniger ein Wissen vermitteln soll.
Ja, und hier kann man jetzt also sagen, darüber hatten wir vor einiger Zeit gesprochen, dass Eckart von Hirschhausen jetzt natürlich nach neuen Themengebieten suchen muss, nachdem die Corona-Pandemie für beendet erklärt wurde oder das Thema und die Maßnahmen zunächst. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und er hat sich ja jetzt dem Thema Klimawandel zugewandt. Und ja, wenn man so den Titel seiner Stiftung hört, er hat also Anfang 2021 diese Stiftung gegründet und hat dann übers Jahr hin oder am Jahresende diese hohe Summe dann auch kassiert von der
Anschubfinanzierung. Bitte? Das ist eine richtige Anschubfinanzierung, die hier gemacht wurde.
Ja, sprach der Unternehmer, der sich da auskennt. Und noch jemand, und es fällt halt immer wieder auf, dass diese Menschen, die offenbar dafür die Regierung arbeiten, sich in der Öffentlichkeit sehr impfwillig ausgesprochen haben, um nicht zu sagen, wie Herr Hirschhausen auch gedroht haben, also sehr klar Stellung bezogen haben. Und einer davon ist auch Florian Schröder, meldet der Pleiteticker. Das ist ein Kabarettist, der für den NDR, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Zum Beispiel läuft in der ARD die Florian Schröder Satire-Show. Und er war auch in vielen Sendungen wie Hart aber fair bei Markus Lanz, dem Kölner Treff, der NDR Talkshow und Menschen bei Maischberger zu Gast. Und Schröder hat im November 2021 mit Blick auf die Ungeimpften gesagt, die Gesellschaft sollte nicht für ein paar Unbelehrbare bluten.
Ja, und das sind schon natürlich auch autokratische Übernahmen, also diktatorische Übernahmen, die von einem Journalisten mehr oder weniger dann als Propaganda ins Volk gebracht wird. Das sind ganz ernstzunehmende Aussagen, die man äußerst kritisieren muss.
Also eigentlich muss man nur wachsam sein und schauen, welche Prominenten haben sich dann noch so sehr günstig zum Thema Impfen in der Öffentlichkeit dargestellt. Und da kann man dann weiter recherchieren. Tja, ihr Lieben, nichts ist, wie es scheint. Nächstes Thema. Ich möchte, Andreas, mit dir sprechen. Du hast ja in der letzten Woche in unserem Podcast einiges vorgetragen, hast selber einen eingestellt. Da ging es um die Autobahnbrücke in Ramede bei Lüdenscheid, die erneuert werden soll. Wir haben sehr viele Zuschriften dazu bekommen, viele Informationen. Vielen, vielen Dank an alle. Und was da ganz harmlos und als normaler Vorgang erstmal klang, entpuppt sich immer mehr zu einem handfesten Skandal, der eine Agenda der Zerstörung einer der wirtschaftlichsten Wirtschaftsregionen in Deutschland zum Ziel haben könnte. Und jetzt kommt allerdings etwas noch Brisanteres dazu. Und das hat zu tun mit unserem Superminister Robert Habeck. Der Schwager von Habeck soll jetzt Geschäftsführer der sogenannten Autobahn GmbH werden. Kannst du mal sortieren für uns, was da vor sich geht?
Ja, es hat wirklich so ein Wespennest gewesen, ist das offenbar, was wir da angestochen haben. Und es ist ein unglaublicher Vorgang und auch eine Art Krimi gegen die Wirtschaft, die sich hier gerade abzeichnet. Und ich glaube, dass dieser Vorgang auch in die Historie der derzeitigen Zerstörung der deutschen Ökonomie eingehen könnte. Also das sehe ich hier deutlich. Man hat quasi, um das nochmal klarzumachen, worum es geht, die Sauerlandlinie gewissermaßen stillgelegt, um aus dieser extrem wichtigen Verkehrsader für die erfolgreichste mittelständische Wirtschaft Deutschlands eine Transitstrecke zu machen, also ein Durchlaufgebiet, und deren Bauplanung und fragwürdigen Umleitungsstrukturen, also gerade jetzt zum Beispiel durch Lüdenscheid. Die Lüdenscheider tun mir wirklich leid, die darunter zu leiden haben, wie sich die Riesenschwerlastverkehre durch die Innenstadt dort quälen und viele Unternehmen auch abwandern lässt. Das heißt, dieser wirtschaftlich extrem stabile, sogar stabilste Ort in der Wirtschaft wird momentan mehr oder weniger massiv geschädigt. Und zu diesem Vorgang haben uns jetzt auch einige besorgniserregende Informationen von, ich sag mal, relevanten Mitarbeitern einer sogenannten Autobahn GmbH erreicht. Also es geht darum, dass nun der Schwager von Robert Habeck, und der Mann heißt Stefan Birkner, als neuer Geschäftsführer der Autobahn GmbH eingesetzt werden soll. Und wie es aus Gewerkschaftskreisen verlautet, sogar ohne vorherige Information an den Aufsichtsrat.
Nun mache ich mal ganz kurz einen Schlenker, Andreas, denn wir haben Montag. Diese Woche haben wir gesprochen über die Familienbande von Robert Habeck, von der Vetternwirtschaft im Bereich des Themas Klima. Also Wirtschaftsminister Habeck, da ist Patrick Greichen, dieser Herr Greichen, das ist ja ein alter Kumpel von ihm. Er ist der Bruder von Verena Greichen, die wiederum die Ehefrau des ehemaligen Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner, ist, der von Habeck zum parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium berufen wurde. Und es ging ja dann noch weiter, nicht nur Patrick Greichen, da ist auch noch der Bruder Jakob von Greichen. Jakob Greichen ist Senior Researcher beim Öko-Institut Freiburg. Also, und das ging ja ewig weiter mit diesen ganzen Verquickungen und Verflechtungen. Und jetzt kommst du hier mit einer neuen Familienvorgangssituation. Und jetzt würde uns natürlich hier alle interessieren, was macht denn diese Autobahn GmbH überhaupt von Stefan Birkner?
Also als du das gerade ausgeführt hattest, habe ich gedacht, wir beschreiben hier wirklich eine Bananenrepublik. Entschuldige, das schießt einen wirklich durch den Kopf. Ja, die Autobahn GmbH ist eine private Gesellschaft und die Aufgabe hat, gewissermaßen in Deutschland alle Bauvorhaben von Autobahnen, auch Restaurierungen desgleichen und so weiter, auch anderer Infrastrukturen, die mit Transport zusammenhängen, wie auch Brückensanierungen und so weiter, zu koordinieren. Der Eigentümer ist der Bund. Und das ist ganz wichtig, denn diese Gesellschaft kann natürlich auch dafür sorgen, wie schnell und effizient die Infrastruktur in Gang gehalten wird oder ob man sie eventuell sogar blockiert mit entsprechenden Folgeschäden.
Du hast gestern gesagt, dass du dir vorstellen könntest, dass durch diesen Geschäftsführerwechsel die Agenda der ökonomischen Zerstörung weitergehen könnte. Und ja, du sagst ja immer, Habeck ist so eine Art Umsetzer dieser Agenda. Er hatte ja auch bei Dienstantritt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Jetzt stellt sich hier die Frage, warum setzt er denn seinen Schwager dort ein? Wer ist denn dieser Stefan Birkner überhaupt?
Ja, das ist wirklich die Frage. Und wir würden das Thema gar nicht diskutieren, wenn wir nicht aus der Autobahn GmbH selbst besorgte Informationen bekommen hätten, aus berufenen Mündern. Also Stefan Birkner ist 1973 in der Schweiz geboren. Er ist übrigens FDP-Politiker. Das klingt konträr, passt aber eigentlich ins Konzept. Denn hier kann man dann auch eine grün-gelbe Koalition auf privater Ebene interpretieren. So hat es übrigens das Redaktionsnetzwerk Deutschland ganz offen formuliert, dass eine Privatkoalition gewissermaßen ist. Denn die Lebenspartnerin von Habeck und Birkner sind Schwestern. Birkner leitete übrigens 2012 bis 2013 als Minister das niedersächsische Ministerium für Umwelt und Energie und Klimaschutz. Auch hat er eine sehr starke Nähe zur Bundesnetzagentur, war dort im Beirat vorgeschlagen. Also der spielt eine große Rolle. Seit Februar 2023, jetzt wird's aktuell, ist Stefan Birkner als Unternehmensberater im Bereich Nachhaltigkeit bei EY, also ehemals Ernst & Young, in Hannover und Berlin tätig. Das sind für mich schon Signale, die äußerst gravierend sind. Er soll also schwerpunktmäßig jetzt Unternehmungen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors in Fragen Nachhaltigkeit beraten. Und er gilt natürlich auch als hervorragend vernetzt. Wenn er also quasi die Aufgabe der Nachhaltigkeit hat, dann muss man sich vorstellen, wie ist denn die Nachhaltigkeit derzeit in einem Narrativ zusammenzufassen? Und das wissen wir alles. Also, okay, und jetzt wird es nämlich spannend, denn Stefan Birkner wird ja nun Chef der Autobahngesellschaft. Und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den habe ich auch besonders erwähnt, nochmal in meinem Podcast, der könnte hier diesen Juristen Birkner, ist also ein Jurist, kein Experte für Straßenbau, wie man vermuten sollte, also ein Jurist, der als weiterer Bulldozer gegen die deutsche Wirtschaft installiert wird.
Und Wissing ist ja nun auch FDP-Politiker, also passt es. Aber was du jetzt hier andeutest, da kann man schon einige Gefahren erkennen. Zum Beispiel hattest du gestern Abend eine Information vorgelesen, die an dich geschickt wurde, eben aus diesen internen Kreisen der Autobahn GmbH. Und demnach wird der Zustand in der Gesellschaft hinter der Hand als katastrophal bezeichnet. Es gibt einen Personalmangel, so heißt es, wir geben das hier nur wieder, von zurzeit etwa 40 offenen Stellen, die aber nicht ausgeschrieben werden. Das ist übrigens eine Handschrift von Herrn Habeck, denn er hat viele Positionen in seinen Ressorts nicht ausgeschrieben, sondern eben mit Familienmitgliedern und Kumpels offenbar besetzt. Jedenfalls ist es das, was man schließen kann als Erkenntnis. Außerdem soll ab Sommer bei der Autobahn GmbH eine Firmenumstrukturierung stattfinden, genau zum Zeitpunkt des Führungswechsels. Und Andreas, das wirft natürlich wirklich viele Fragen auf. Was haben die vor? Werden diese 40 Stellen auch mit Vertrauten und Verbündeten besetzt? Und wie sieht so eine Umstrukturierung aus?
Ja, das ist wirklich etwas, was besorgniserregend ist, denn diese Autobahn GmbH ist ein neuralgischer Punkt im Geschehen der gesamten Transport- und Logistik. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ausgerechnet dort im Prinzip Probleme entstehen, dass Mitarbeiterstellen nicht besetzt werden, dann führt das natürlich zu Verzögerungen und das bedeutet extremste Schäden für die gesamte Ökonomie. Und aus meiner Sicht passt es da ins Konzept, diesen produktiven Vorzeigestandort des Mittelstandes im Bereich der Süd-Nordrhein-Westfalens und Hessen hier auch, ich sag mal, abzuschaffen. Man spricht sogar schon ganz offen bei dieser geplanten sechsspurigen Autobahn, die man in den nächsten 5 Jahren bauen will und während der Zeit die gesamte Wirtschaft dort abwirkt. Man spricht in den Planungen in dieser Region von einem Transitland Hessen, also quasi nur noch ein Durchgangsland. Man spricht gar nicht mehr von Unternehmen, die dort sind und arbeiten und die Menschen dort versorgen, sondern mehr oder weniger von einer Durchfahrtsstraße. Und da braucht man dann natürlich auch keine Arbeitskräfte mehr.
Mehr oder weniger. Mhm. Ja, Andreas, also wir haben ja auch in den Zuschriften von einigen unserer Leser erfahren, dass an den Autobahnen am Rand viele Lagerhallen gebaut werden. Also erstaunlich viele, auffallenderweise. Die einen sagen, ja, es war schon immer so und dann können die Lkw müssen nicht so weit ins Land fahren. Das sieht man alles ein, aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein ganz auffälliger Augenmerk.
Ja, und Lagerhallen sprechen natürlich für diesen Transitstandort. Das heißt, es sind nicht mehr produzierende Unternehmen, die in irgendeiner Form einen Mehrwert schaffen, sondern Hessen und Nordrhein-Westfalen im Süden könnte damit zu einem einfachen Warenumschlagplatz werden. Mehr nicht. Der wird abgeladen, neu aufgeladen und so weiter. Passt auch zur Seidenstraßenstruktur, die wir ja irgendwann mal durchgearbeitet haben, die aus China mehr oder weniger auch Europa komplett verändern wird. All diese Dinge sind hier relevant und spielen eine große Rolle. Und das könnte natürlich schon gewaltige Auswirkungen haben.
Wir werden das sehen. Im Rahmen dessen, was wir am Anfang besprochen haben, mit diesem neuen System Operation Sunrise 2027, wirkt das alles wirklich so, als ob irgendetwas vorbereitet wird, dass wir auf etwas vorbereitet werden, was noch gar nicht im Einzelnen für uns klar vor Augen erkennbar ist. Andreas, wir werden noch mal diesen Podcast, den du aufgenommen hast, zu diesem Thema mit dieser Autobahngeschichte, die werden wir noch mal einstellen, heute nach diesem Podcast. Ja, und irgendwie passt das nächste Thema auch schon wieder dazu, denn die Bundesregierung unter Robert Habeck, der ist ja nun auch Vizekanzler, die schafft jetzt die Voraussetzungen für flächendeckende Stromabschaltungen, die ja durchaus auch angekündigt worden sind. Das melden jetzt zum Beispiel die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und dazu soll eben der Einbau moderner Stromzähler, also Smart Meter, künftig vorgeschrieben werden. Wir hatten kürzlich schon darüber berichtet, da war das also vorgeschlagen worden. Gestern hat der Bundestag dann mehrheitlich für einen entsprechenden Gesetzentwurf gestimmt. Für das Vorhaben votierten natürlich die Ampelfraktionen, SPD, Grüne und FDP. Auch die Union stimmte trotz Kritik dazu und AfD und Linke haben abgelehnt. Der Gesetzentwurf trägt den klangvollen Namen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, kurz GNEDW. Dahinter verbirgt sich vor allem eins, der Versuch in Deutschland endlich dafür zu sorgen, dass flächendeckend solche intelligenten Stromzähler, wie sie nun mal genannt werden, verbaut werden. Und das Gesetz soll einen verbindlichen Fahrplan festschreiben für die Verbreitung dieser Zähler, die nach und nach dann die alten Drehstromzähler ersetzen sollen.
Ja, und so wird jetzt für diejenigen, die sich schon vor längerer Zeit den EcoFlow gekauft haben und auf den eiskalten Winter gewartet hatten und jetzt eigentlich froh sind, dass sie ihn nicht brauchten, aber im Nachhinein vielleicht sogar denken, bräuchte man ihn überhaupt? Jetzt wird es immer akuter, das werden wir sehr deutlich jetzt sehen, denn man spricht hier ganz klar von Abschaltungen. Das wird man tun, weil es gar nicht anders geht. Nicht nur, weil die Preise nicht mehr finanzierbar sind. Man muss ja auch einmal wissen, dass ja ein solches Kernkraftwerk wie zum Beispiel Isar 2 ja jetzt nicht nur kein Strom mehr produziert, sondern weiterhin Strom benötigt. Denn ein Abfahren, ein Runterfahren eines Isar 2, wenn man dorthin geht, da ist nicht das Licht aus und das ist jetzt eine Ruine. Da sind ja noch die Brennstäbe drin, die weiter gekühlt werden müssen. Gekühlt werden sie mit Pumpen, die enorme Elektrizität brauchen. Überall sind Lampen dort an. Das ist jetzt quasi ein großes Unternehmen, welches unglaublich viel Strom kostet jetzt, aber kein Strom mehr produziert. Das kommt ja alles noch dazu. Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar. Und unter diesen Bedingungen ist das natürlich auch ein Risikofaktor, dass wenn jetzt mal der Strom ausfällt im Falle eines Blackouts, kann es denn sein, dass ein solches Kernkraftwerk dann durchbrennt, dass wir plötzlich einen gigantischen GAU haben, der jetzt entsteht? All diese Fragen stehen im Raum. Und um diese Risiken auch im Prinzip überhaupt in den Griff zu bekommen, muss man jetzt sehen, dass man sofort das Volk notfalls abschalten kann. Also für diejenigen, die wirklich versuchen wollen, eine Grundversorgung an Elektrizität zu haben, bietet es sich jetzt wirklich an, auch nochmal darüber nachzudenken, sich über einen Ecoflow nochmal eine gewisse Zwischenphase zu überbrücken. Zuzulegen.
Andreas, Herr Habeck hatte ja neulich ganz siegessicher und selbstbewusst vor der Presse gestanden und gesagt, wir haben alles im Griff, also mit dem Strom, während ja Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, der gesagt hat, wenn Stromausfall ist, wird er Chef von Deutschland, sinngemäß, immer wieder gewarnt hat, es reicht nicht mit dem Strom. Habeck hat neulich sinngemäß gesagt, also macht euch keine Sorgen, alles läuft wie geschmiert. Er hat aber im Januar in diesem Jahr noch ganz andere Sachen gesagt und die Welt hatte ihn mit diesem Satz hier zitiert: Wir haben ja nicht zu viel Strom in Deutschland und wir werden ihn auch so schnell nicht haben. Deshalb müsse man sicherstellen, dass die vorhandene Energie in Zukunft effizienter genutzt werde. Das sagte er im Zusammenhang mit der Ankündigung dieser Smart Meter. Also er möchte diese Digitalisierung im Energiebereich forcieren. Wir sehen überall nur noch Digitalisierung. Und es heißt, mit Smart Metern soll das Stromnetz besser gesteuert werden, da die Betreiber erstmals genaue Informationen zu Zeitpunkt und genauem Ort bekommen können. Und das sei die Voraussetzung für Stromrationierungen und Abschaltungen, weil künftig wegen der Energiewende nicht mehr genügend Elektrizität in Deutschland vorhanden sein wird. Wir haben es neulich gehabt mit den Bäckern, die ja morgens um 2 aufstehen, um dann wenige Stunden später um 3 oder 4 das Brot zu backen, obwohl die Sonne gar nicht scheint, kann man natürlich dann auch nicht mit Solarpanels zum Beispiel arbeiten. Andererseits heißt es hier weiter, müssen ab 2025 für alle Verbraucher dynamische Stromtarife angeboten werden. Das heißt also, zu bestimmten Zeiten ist Elektrizität billiger, zu anderen teurer. Und so will man auf die schwankende Produktion von Wind- und Solarstrom reagieren. Der Bürger wird faktisch dafür zur Kasse gebeten, dass Wind- und Solarenergie im Gegensatz zu Atom- oder Kohle- oder Gaskraftwerke nicht beständig Strom liefern können.
Ja, man muss sich jetzt mal vorstellen, was das für eine Signalwirkung ist für die Unternehmen, die vorhatten, ihr Unternehmen zu erweitern, ein neues zu gründen. Wir kommen ja jetzt in eine Phase, wo viele Zombie-Unternehmen, die eigentlich schon die ganzen Jahre über Konkurs waren, jetzt auch real in den Konkurs gehen. Und demgegenüber ist es wichtig, dass Neugründungen von Firmen und Erweiterungen natürlich das Ganze ein bisschen abfedern. Das findet nicht statt. Wenn also quasi eine Unternehmenslandschaft da ist und die sagt, wir sind hier in einem Land oder spielen mit dem Gedanken, in einem Land ein Unternehmen aufzubauen, wissen aber, dass die Stromversorgung nicht geregelt ist, abgesehen auch von den Kosten, die dahinter stehen. Frau Göring-Eckardt ist ja sogar der Meinung, wenn man das Angebot reduziert, dann würden sich die Preise senken. Und es ist ja so, dass die Energie ja quasi massiv reduziert wird durch das geringere Stromangebot. Und da habe ich mal gelernt, dass dann die Preise steigen, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Aber da ist Frau Göring-Eckardt wohl mehr auf der theologischen Basis bewandert, da Dinge zu beurteilen. Und da sollte sie sich manchmal einfach ein bisschen mehr zurückhalten an dieser Stelle, weil da wird so viel Unsinn verzapft und damit natürlich auch ein gigantischer Schaden auch aus Sicht des Auslandes in Deutschland produziert.
Es sieht auch wieder so aus, als ob das Ganze ein nicht wirklich durchdachter Schnellschuss sein könnte, denn die Energiebranche selbst übt an diesem geplanten Gesetz ordentlich Kritik. Zwar seien die Versorger durchaus bereit, die Verbreitung von intelligenten Zählern weiter voranzutreiben, sagt die Chefin des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin André. Wichtig, sagt sie, dafür ist aber ein schlüssiges Gesamtkonzept, das den Rollout dort voranbringt, wo er am wichtigsten ist. Und der heute gestern vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf werde diesem Ziel leider nicht gerecht. Ja, und in diesem Zusammenhang, auch das hatten wir jetzt vor einiger Zeit schon mal durchgesprochen, es wert, nochmal wiederholt zu werden. Sind diese Smart Meter wirklich so, dass man sich darum prügeln muss, als Erster dabei zu sein? Also, sie werden verkauft als die neueste Technologie für Haushaltsstrom- und Gaszähler und sind natürlich in der Lage, den Energieverbrauch eines jeden einzelnen Haushaltes elektronisch aufzuzeichnen und an den Versorger zu senden. Heißt, der hat schon mal einen ganz deutlichen Einblick in das Verhalten, in das Leben eines jeden Haushaltes. Wie oft duschen die, wie oft kochen die und so weiter.
Genau, das ist eben halt die totale Kontrolle. Und das ist ja auch letztendlich, was wieder zusammenhängt mit dieser Operation Sunrise. Nämlich die hundertprozentige Überwachung und die Ableitung. Und dann werden die Menschen mehr oder weniger wie in einer Massenmenschenhaltung dann auch ordnungsgemäß dann versorgt werden. Das heißt also, die Eigenverantwortung weg, Vollkasko-Mentalität ist dann ganz oben und die Menschen sitzen dann eigentlich wie Tiere im Käfig und hoffen, dass dann Strom kommt, hoffen, dass was zu futtern kommt, hoffen, dass dann Wasser neu reingemacht wird. So kommt es mir vor bei meinen Hühnern und ich frage mich, wo sollen denn die Menschen irgendwann mal landen?
Es gab auf dem Portal Elektrosensibel eben eine Ausführung, was das alles bedeutet an Kontrolle. Es heißt also, die neuen Stromzähler berichten rund um die Uhr kontinuierlich über ihren Stromverbrauch an die Netzbetreiber. Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt installieren Smart-Messgeräte zur Messung des Strom-, Wasser- und Gasverbrauchs. Die Netzwerkunternehmen wissen also, wann sie nachts im Badezimmer, wann sie zu Hause oder ob sie weg sind. Die intelligenten Zähler haben zudem einen offenen Weg für zusätzliche Dienste, die viele jetzt in der Warteschlange anbieten. Dann können Außenstehende herausfinden, ob sie fernsehen, welche Kanäle sie sehen, wann sie staubsaugen oder einen Trockner benutzen. Diese Informationen können verwendet werden, um äußerst detaillierte Informationen über jeden Einzelnen und das Leben einer Familie zu extrahieren. Die Gefahren werden hier auch genannt von Smart Metern. Sie verbrauchen selbst viel Energie. Sie enthüllen auf einfache Weise eben Datenschutzdaten und geben nicht zuletzt ungewollt zusätzlich noch eine große Dosis ungesunder HF, also Hochfrequenzstrahlung, in dem Zuhause ab. Die strahlen bis zu 14.000 Mal täglich, diese Smart Meter, intensive Mikrowellenstrahlung aus, heißt es hier. Sie stören die zelluläre Elektrochemie, verursachen Gesundheitssymptome wie Migräne, Tinnitus, Schlaflosigkeit, Schwindel, Angstzustände, Brustschmerzen, Herzklopfen und Gedächtnisverlust. Und im Mai 2011 stufte der Krebsforschungsarm der WHO, die Internationale Agentur für Krebsforschung, Hochfrequenz EMF, wie sie von Smartmetern gesendet und empfangen werden, als krebserzeugend der Klasse 2b ein. Und die Stärke und Häufigkeit der Strahlungsstöße macht intelligente Messgeräte, wie sie nun mal genannt werden, für die menschliche Gesundheit besonders gefährlich.
Da wundert man sich natürlich, dass auch NGOs und so weiter sich da massiv für einsetzen, die auf der anderen Seite sich um die Weltgesundheit konzentrieren oder darauf sich fokussieren, allerdings eben halt nur auf der Basis von mRNA-Spritzen offenbar. Und damit wird es eigentlich relativ deutlich. Diese Daten beispielsweise über diese Smart Meter, wann ist jemand zu Hause alleine, ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Wer kann eigentlich verhindern, dass jemand, der an die Daten kommt, diese Daten nicht verkauft? Das heißt, ich kann doch genau feststellen, die sind gerade im Urlaub und dann kann ich doch beispielsweise diese Daten auch an irgendwelche Kriminelle verkaufen und sagen, da kannst du ganz ruhig einsteigen, die kommen nicht. Da ist Totentanz im Moment. Wer kann das eigentlich verhindern, dass solche Daten auch verkauft werden? Das ist ja auch ein Risiko, ein Sicherheitsrisiko schlichtweg des Einbruchs.
Ja, ist ein Aspekt, über den man auch nachdenken kann. Es heißt hier zum Schluss in dem Artikel, dass nämlich ganz alarmierend auch der Mangel an Daten ist zu den Langzeiteffekten der Smart-Meter-Strahlung, da bereits zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse die schädlichen Auswirkungen von EMF auf menschliche Zellen belegen, werden die tatsächlichen Auswirkungen konstanter, also rund um die Uhr verfügbarer Smart-Meter-Strahlungsimpulse, erst mit der Zeit sichtbar.
Also wundern tut mich überhaupt nichts. Wir sehen ja im Prinzip, wie die gesundheitliche Gesamtsituation in Deutschland sich nach dieser Corona-Politik entwickelt hat. Nicht nach Corona, sondern nach der Corona-Politik und den entsprechenden Impfpropagandisten. Wir haben ja einige Namen genannt. Da wird es mich nicht wundern, wenn dann hier auch neue Krankheiten entstehen.
So, und nächstes Thema. Wir bleiben noch bei Herrn Habeck, der gesagt hat, okay, wir müssen jetzt erneuerbare Energien so schnell es geht flächendeckend ausbauen und hatte vorgeschlagen, Herr Scholz übrigens auch als Kanzler, dass man jeden Tag mindestens 4 Windräder bauen müsste, damit das, was so angestrebt ist, auch erreicht werden kann. Und das ist ja alles ganz umweltfreundlich und die beste Möglichkeit und Lösung überhaupt. Du hast oft hier schon berichtet, Andreas, wenn diese Betonblöcke versiegelt werden unter der Erde. Du kannst es vielleicht noch mal in wenigen Worten zusammenfassen, wie umweltfreundlich diese Methode ist.
Naja, das sind ja Riesenfundamente, die da in die Erde eingebracht werden müssen. Und eigentlich ist es so, wenn dann diese Windkraftanlagen irgendwann abgebaut werden, dass ursprünglich es eigentlich vereinbart war, dass diese versiegelten Gebiete, diese Betonblöcke auch wieder rauskommen müssen. Aber darauf verzichtet man jetzt ganz einfach. Die bleiben da einfach liegen und nicht nur verschandeln die Umwelt und versiegeln die Erde, sondern das ist natürlich auch wirklich nicht besonders günstig für die Umwelt. Und wenn wir dann uns weiter ansehen, die Tragflächen dieser Windkraftanlagen, die dann zum großen Teil mit Balsaholz, das ist also ein Urwaldholz, die dafür abgeholzt werden, auch wenn es dafür gezüchtet wird, dieses Holz. Auch da ist eine wichtige Sache. Dann eben halt die Nicht-Recyclungsfähigkeit, nämlich dieser Materialien, dieser Verbundmaterialien, die als Sondermüll entsorgt werden müssen. Interessant ist ja auch überhaupt diese ganze moderne Windkraft. Die sind ja nicht mehr in der Lage, sich alleine durch den Wind zu drehen. Das ist den meisten übrigens auch nicht klar, dass jede Windkraftanlage mit Elektromotoren ausgestattet ist, mit einer hochsensitiven Elektronik, die diese Windkraftanlage erstmal ins Drehen bringt. Das heißt, von alleine drehen die gar nicht. Die müssen mit einem Elektromotor erstmal zum Drehen gebracht werden und werden dann in den Wind gestellt. Also das ist die hochmoderne Technik.
Ja, und ich wollte jetzt hier zu einer Meldung kommen. Danke für deine Ausführungen. Denn es gibt eine neue Erkenntnis über diese Windräder. Das hat veröffentlicht die Berliner oder die BZ, also Berliner Zeitung. Gunnar Schupelius, der meldet sich immer zu Wort mit ganz unschönen Tatsachen, die er dann tatsächlich auch in den Raum der Diskussion stellt. Und er sagt, ja, also elektrischer Strom aus Windkraft, das ist die große Verheißung, weil Habeck damit die Energiewende schaffen will. Aber es geht eben alles viel zu langsam voran. Vor allem sind auch viel zu wenige bereits bestehende Windräder in Betrieb oder sie werden gebaut. Aber jetzt gibt es ganz viele Haken an der Sache. Mindestens 1250 Windräder werden gebraucht in der nächsten Zeit, um die Stromproduktion nur eines Atomkraftwerkes im Jahresmittel zu ersetzen. Die reine Zahl der Anlagen ist dabei nicht die Sorge. die einzige Sorge. Die Windräder werfen ein Müllproblem auf, was du gerade kurz angesprochen hattest, das vollkommen ungelöst ist. Die gewaltigen Rotorblätter aus faserverstärktem Kunststoff lassen sich nicht recyceln. Und das hat die Bundesregierung bestätigt auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann von der AfD. Und in der Antwort heißt es: Beim Recycling von Rotorblättern sind noch technische Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem wird auf eine Studie des Umweltbundesamtes von 2020 verwiesen. Dort findet sich lediglich dieser Hinweis: Carbonfaserverstärkte Segmente sollten einer spezialisierten Verwertung mit Faserrückgewinnung zugeführt werden. Diese Verwertung gibt es bis heute aber nicht. Und auch neue Studien des Umweltbundesamtes haben nicht mehr zu bieten und sagen, das befindet sich alles im Forschungsstadium, während das Müllproblem aber immer größer wird. Das heißt hier, Windräder müssen nach ca. 20 Jahren ersetzt werden. Der Hersteller Vestas rechnet damit, dass bis 2025 pro Jahr bis zu 25.000 Tonnen Rotorblätter als reiner Plastikschrott auf der Halde landen. Nach Berechnungen des Öko-Instituts Darmstadt werden es in den darauffolgenden Jahren bis zu 60.000 Tonnen pro Jahr sein, Tendenz steigend.
Und wenn wir dann noch zugrunde legen, dass es Wissenschaftler gibt, die errechnet haben, dass es bestimmte Situationen gibt, wo Strom abgefragt und entsprechend geliefert wird, dass ein Kernkraftwerk wie Isar 2 mehr Strom produziert als 30.000 Windkraftanlagen. Das finde ich zum Beispiel eine dramatische Zahl. Dann wissen wir, worüber wir hier eigentlich reden. 30.000. Nun sind das natürlich nur spezielle Situationen. Und dagegen ist natürlich die Windlobby sofort gegen angegangen und hat gesagt, das ist ja völlig albern, denn wenn der Wind beispielsweise nicht weht, dann haben wir immer Sonne. Und Sonne da, dann ist eben halt Wind. Nach dem Motto, entweder Wind oder Sonne, das haben wir immer. Und dann denke ich immer, haben Sie noch nie rausgeguckt, was passiert, wenn wir Nebel haben? Und wenn wir uns angucken, gerade im Norden Deutschland haben wir unglaublich viele Nebelsituationen. Und bei Nebel ist es windstill und es scheint keine Sonne. Unter diesen Bedingungen wird das Ganze nämlich alles sehr abenteuerlich. Und genau so kann man die ganze Energiepolitik auch beschreiben. Einfach nur noch als abenteuerlich.
Ja, Schupelius sagt auch, eigentlich sind ja Müllvermeidung und Wiederverwertung überall der Maßstab der Umweltgesetzgebung. Das allerdings zählt im Falle der Windkraft offenbar nicht. Das sei erstaunlich. Und diese Stromerzeugung hat man für problemlos erklärt. Also werden die Probleme einfach ausgeblendet. Auch werden andere schädliche Nebenwirkungen gerne ignoriert, wie die niedrigfrequente Geräuschbelastung der Anwohner oder eben auch die tödliche Gefahr der Rotoren für Insekten und Vögel. Dazu stellen wir nachher noch ein Video ein, das man wirklich nicht gerne anschauen mag, aber wo das dramatische Ausmaß der Tiervernichtung deutlich wird. So, letztes Thema für heute, Andreas. Spanien. Da erreichen uns besorgniserregende Nachrichten. Man spricht davon, dass das Land jetzt in einer Art Überlebensmodus übergeht. Die ökonomische Lage der spanischen Bürger, so heißt es, steuere auf einen neuen Tiefpunkt zu. Und du beobachtest ja regelmäßig die Zustände der einzelnen europäischen Länder, auch eben vor allem aus volkswirtschaftlicher Sicht. Was würdest du sagen? Was ist da los?
Na, diese Analyse aus volkswirtschaftlicher Sicht sind wirklich elementar wichtig, so wie ich das einschätze, gerade was die physische Ökonomie anlangt. Ja, es sind wirklich keine besonders guten Nachrichten aus diesem wunderbaren Land Spanien, welches ja nicht zufällig von den Deutschen auch als Urlaubsfavorit angesehen wird. Es ist ja wunderschön dort und deshalb möchte ich mich dafür auch stark machen hier. Die Zahlungsfähigkeit der Haushalte, die ist offenbar im freien Fall. Familien mit ernsthaften Schwierigkeiten, die nicht mehr über die Runden kommen, die steigen von 6% im Jahr 2020, das ist auch schon eine dramatische Zahl, auf 11% im Jahre 2022. Also 10% von 10 Personen ist einer dabei, der im Prinzip nicht mehr über die Runden kommt, die quasi auch nichts mehr sparen können. Diese Zahl explodiert dann sogar von 60% auf 73%. Und ein Sparvorgang ist ein unglaublich wichtiger Vorgang in einem Haushalt, nämlich um Rücklagen zu schaffen für besondere Situationen. Wenn man nur so just in time lebt, ist das kritisch. Also die 3 Jahre der verfehlten EU-geprägten Pandemiepolitik, der Krieg und die galoppierende Inflation haben die Wirtschaft der spanischen Haushalte hier in einen wirklich kritischen Zustand versetzt. Und es gibt eine Umfrage einer Organisation für Verbraucher und Nutzer, die die Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Familien checken, nämlich die Haushaltsausgaben zu decken. Und diese ist auf einem historischen Tiefstand.
Ja, das Portal Nachrichten.es, also für España, die haben darüber berichtet und gerade auch über die Haushalte mit ernsthaften Schwierigkeiten, die nämlich die grundlegendsten Ausgaben decken müssen wollen. Die sind am Maximum und 7 von 10 Spaniern, heißt es dort, finden es praktisch unmöglich, überhaupt noch etwas an die Seite zu legen. Also sie können nicht mehr sparen. Nochmal, das sind also 70% aller Spanier in dem sozialistisch regierten Land, die sich finanziell am Rande der Existenz bewegen.
Das sind erschütternde Zahlen. Und in einer Studie von 2018, da lag der durchschnittliche Familiensolvenzindex in Spanien bei 46,2%. Also von 100 wird das gerechnet. Dieser Familiensolvenzindex, das ist ein Wert, der die finanzielle Gesundheit der Menschen beschreibt, also die finanzielle Situation. Und 2019 stieg dieser Wert erfreulicherweise auf 48,7% und im Jahre 2019 auf 52,5%. Das heißt, 52,5% der Spanier, mehr als die Hälfte, konnten ein angemessenes Leben führen. Das ist übrigens kein gewaltiger Wert, denn im Umkehrschluss sind es ja fast 50%, bei denen es eben nicht so ist. Aber der Trend war gut. Aber nach 2020, vor allem aber nach 2021 im Rahmen dieser unsäglichen Pandemiepolitik, da stürzte dieser Wert wieder auf 47,9 ab und setzte dann ihren Abwärtstrend im Jahre 2022 fort auf 45,8. Und mittlerweile sind die Prognosen aufgrund des Inflationsdrucks noch dramatischer und man spricht von einer erwarteten Situation von 43,5%. Das heißt, fast 60% der Spanier geraten dann wieder unterhalb eines würdigen Lebensstandards.
Die Caritas, die hat bereits ihre finanziellen Maßnahmen erhöht für Haushalte, die nicht über ein Budget verfügen, das menschenwürdige Lebensbedingungen garantiert. Dabei geht es um 6 Millionen Familien. Für 53% der Haushalte ist es sehr schwierig, wie es heißt, überhaupt für Gas-, Strom- und Wasserversorgung zu zahlen. Für 49%, das ist die Hälfte, ist der Zahnarzt ein Luxus, den man sich nur schwer leisten kann. Und 54% der Spanier finden es sehr schwierig, die Kosten für das Auto zu decken. Aber am besorgniserregendsten sind die Lebensmittel. 48% der Familien haben Schwierigkeiten, Fleisch oder Fisch zu kaufen. Das sind ausgerechnet die beiden relevanten Lebensmittel, die von einer Mehrwertsteuersenkung in Spanien ausgeschlossen waren. Die Nahrungsmittel sind nach offiziellen Statistiken bereits um 16,5% gestiegen.
Ja, wir sehen hier wirklich in Spanien, aber wie offenbar auch in der gesamten EU bei den Bürgern die Schwierigkeiten, schlichtweg über die Runden zu kommen. Und ein wesentlicher Fakt ist, dass die Menschen nicht mehr fähig sind, nochmal zu sparen. Nochmal, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Rücklagen zu haben. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist jede außerordentliche Situation automatisch ein Armutsrisiko. Eine ganz schwere Situation. Es gibt übrigens regionale Schwerpunkte auch der aufkeimenden Armut, die wir messen können. Im Jahr 2022, da konzentrierten sich die besorgniserregenden Ergebnisse auf 5 Gemeinden, speziell Andalusien. Da sind 81% der Haushalte in der Situation, dass sie große Schwierigkeiten haben, überhaupt noch irgendwelche Sparmaßnahmen an die Seite zu legen, also Sparvorgänge, sich vorzubereiten. Bei den Kanarischen Inseln sind es 80% der Bewohner, die in Schwierigkeiten stecken. Galicien 78%, auf den Balearen, die berühmten Urlaubsinseln, 78% und so weiter. Also da bahnt sich etwas nicht besonders Günstiges an.
Ja, man kann natürlich auch klar resümieren, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen ja völlig unzureichend sind. Das nutzt ja hinten und vorne nichts. Und man fordert deshalb direkte Beihilfen.
Ja, und genau das sind ja alles Forderungen, die einen weiteren Sozialismus fördern. Und das scheint gewollt und ist genau der falsche Weg. Da wird dann nämlich die Abschaffung der Energiesteuern gefordert oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Fleisch und Fisch, was ich verstehen kann. Aber das ist nicht die Lösung.
Es gibt vor allem ein Problem bei all dem, das ist die Psyche, die Seele, übrigens das Immunsystem. Da ich ja nun selber Erfahrungen gemacht habe mit einer Privatinsolvenz, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass mich das seelisch ziemlich niedergehauen hat. Wenn man nämlich den Cent oder den Euro mehrmals umdrehen muss, bevor man ihn ausgibt und eigentlich an einem Samstag beim Einkaufen gar nicht weiß, was man überhaupt noch bekommt für das wenige Geld, das einem zur Verfügung steht. Das heißt, Andreas, neben der ganzen Depression durch Corona, die Maßnahmen, den Impfdruck und so weiter, kommt jetzt für viele Menschen, hier in Spanien auf jeden Fall, aber natürlich auch in anderen Ländern auf der Welt, dieser Existenzdruck dazu, der einen nicht gerade widerstandsfähig macht.
Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, was wir immer wieder sagen, dass wir verbunden sind mit dem Licht, stabil auf dem Boden stehen, uns geistig ausrichten und damit auch in die Geistesgegenwart kommen. Das heißt auch, die sachlichen Dinge zu verstehen, weil viele Menschen empfinden sich als Versager, empfinden sich als schuldig, selbst schuld, dass man in der Situation ist. Und es ist so unglaublich wichtig, dass diese Menschen immer wieder hören. Und da werden wir nicht müde, das immer wieder auch zu thematisieren. Die Menschen müssen realisieren, dass das keine natürlichen Entwicklungen sind, die diese Armut jetzt hervorgebracht hat. Nein, das ist das Ergebnis einer unmenschlichen Finanzarchitektur, die angelegt wurde, und der sichtbaren Macht der NGOs, die unter dem Deckmantel dann auch noch der propagierten Menschlichkeit oder der Weltgesundheit genau diese Zerstörung auf der Agenda haben. So sehe ich das.
Ja, also wer kann, ich kann es auch nur immer wieder sagen, möge anfangen, sein Gemüse selber anzubauen. Das sind die Faktoren, die richtig ins Geld gehen und künftig wahrscheinlich noch mehr. Aber wer eben ein paar Tomatensamen einsät und Gurkensamen und Kohl und Kartoffeln in die Erde bringt und Zwiebeln, der kann schon einiges auch dazu beitragen, nicht natürlich völlig abdecken, außer es ist ein größerer Garten, da kann man denn doch schon eine ganze Menge mehr tun. Aber wichtig ist, dass wir es bei Zeiten lernen, denn die Not wird größer werden. Klaus Schwab hat es angekündigt vom WEF in seinem Buch Secret Reset. Und das kommt so denn eben halt auch. Und wenn wir wissen, dass wir eben in einer sehr besonderen Zeit, die es so noch nie gegeben hat, hier auf der Erde stehen, dann heißt es Augen zu und durch im Gottvertrauen, aber vor allem auch in der Tat. Also mutig voran, angepackt, losgelegt, Brot gebacken, selber backen. Auch immer wieder der Hinweis ist wichtig, denn wir können in der Not, wenn wir ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, zur Höchstform auflaufen, wenn wir nämlich ganz fantasievoll und kreativ auch zum Beispiel Brennnesselsamen draußen einsammeln, um den mit ins Brot zu verbacken. Aber das ist nur eins von ganz vielen Beispielen. Wir werden auch demnächst wieder einige Kräuter-Podcasts jetzt machen, damit wir auch wissen, welche Kräuter wir in diesen Zeiten sammeln können, um unsere eigene, ich sage nicht Medizin, sondern Naturmedizin herstellen zu können, um vielen Zipperlein einfach entgegenwirken zu können. In diesem Sinne tatsächlich stabil durch den Wandel.
Und das ist ja unser Motto und da werden wir auch weiter daran arbeiten. Und Wer wirklich im Gottvertrauen bleibt und dem Licht zugerichtet, der wird jetzt gar nicht in Panik geraten, sondern auch erkennen, welch große Chance ein Neuanfang bringt, der vor uns liegt. Ein Neuanfang bedeutet, dass das Alte aber auch erstmal zusammenbrechen muss. Und das kann auch ganz human laufen. Und wer jetzt richtig steht, der hat eigentlich wenig zu befürchten.
Und so habt ihr heute wieder viel gehört von und über den, also von dem Abrisskommando in Berlin, das jetzt offenbar eingesetzt ist, um das Alte kaputt zu machen. Und man ahnt vielleicht dort noch nicht, wie das Neue dann wird, das Gute. Darüber sprechen wir heute in unserem Abendgebet. Habt ein schönes Wochenende.
Ja, das Dunkel dient dem Licht und das ist gut so. Alles Liebe.